After another.
After another.
Auf deiner Mutter. One battle auf deiner Mutter. Schön.
Welt da draußen. Wir sind zurück mit einem Speedberg. Das merkt man daran, dass ich so schnell rede. Das ist ganz, ganz wichtig, damit man so einen Speedberg ankündigen kann.
Ja.
Ja, haben wir lange nicht gemacht. Und heute gibt's das für den Film One Battle After Another. Ja, PTA is back, hat seinen Film mit am Start, hat sich einfach mal Leonardo DiCaprio, Benicio del Toro, Sean Penn, Regina Hall, Tiana Taylor und noch viele andere gegriffen und hat da einfach mal so einen weirden Shit gemacht, den wir uns angeguckt haben, der fast 3 Stunden ging. Und dazu gibt's heute die Meinung von allen 4 Spoilvengers. Das ist geil. So, Steven, findest du das auch gut?
Was für ein Auftakt in diese Folge. Ich finde das super. Endlich mal wieder wir 4 zusammen hier. Ja, wir waren alle im Kino, leider nicht zusammen. Aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, weil ich habe ja mit dir mich schon ein bisschen austauschen können, weil wir waren zusammen im Kino und jetzt möchte ich mal so hören, was die anderen beiden Nasen da so zu sagen haben zu dem Film. Sandro.
Ja, eine der Nasen ist auf jeden Fall Sandro, genau.
Ja, ist auf jeden Fall der beste Film des Jahres, weil ich habe es ja auf Platz 1 der Most Wanted gesetzt. Ach so, nee, müssen wir jetzt die ganze Zeit so schnell reden oder ist das jetzt...
Das ist jetzt vorbei.
Das ist vorbei. Das stimmt, ich das nachher auf 2.
Also
zwei
bei mir ist das ja auch Mo, ne? Kann ich, also die Filme, die ich auf Platz 1 meiner Most Wanted setze, da freue ich mich dann auch drauf und bespreche die dann auch gerne im Kollektiv. Weißt du?
Ja.
Nicht so wie du, Life of Chuck, ja, Klo, ja. Fertig, weitermachen.
Ja. Das passiert, das werden wir dieses Jahr wahrscheinlich schon noch das eine oder andere Mal hören.
Ja. Wenn er das damals so gefühlt hat.
Ich hab's einfach gehofft. Ich dachte, Mike Flanagan, der nimmt das und das kann er ja nicht so langweilig verfilmen. Der macht da schon noch irgendwas. Und was macht er?
Nusch. Ja, aber PTA, ey, lass doch mal die PTA-Tangente direkt mal aufmachen, weil ich finde, das ist ein super geiles Kuriosum, dieser Kerl. Der hat für mich 2 10-von-10 Filme gemacht, Magnolia und There Will Be Blood. Aber ich habe trotzdem nie das Bestreben, die Filmografie mal komplett, also ich habe zum Beispiel noch nie Punch Drunk Love gesehen und mit Inherent Vice tue ich mich auch schwer. The Master fand ich großartig und dann gibt's aber auch so Filme, die mich irgendwie überhaupt nicht interessieren von ihm und da wollte ich mal fragen, wie das bei euch ist.
Also wenn ich Inherent Vice höre, ja, das ist ja so ein seltsamer Film. Also ich finde, von der Weirdness ist der ähnlich wie One Battle After Another. Ich glaube, die haben einen sehr, sehr ähnlichen Vibe. Aber ich habe den damals gesehen und habe den einfach gar nicht verstanden. Der geht ja auch so nahezu 3 Stunden und ich habe danach mich gefragt, wirklich, was hast du hier gerade geguckt? Das Einzige, was von diesem Film übrig geblieben ist, einer unserer besten Cold-Openings. Molto Bene Keku. Ist absolut stark, ist aus diesem Film. Ich habe ihn nicht verstanden, ich kann es dir auch nicht erklären. Aber wir werden ja heute noch dazu kommen, denn Inherent Vice basiert auf demselben Roman wie One Battle After Another, über den wir ja heute sprechen. Ansonsten liebe ich Boogie Nights, schon mehrfach gesehen, großartig. Magnolia kannte ich ja erst, als du den mit als einen deiner absoluten Lieblingsfilme in dieses Podcast-Kollektiv reingetragen hast. Da habe ich ihn dann erst gesehen, fand ich auch super. Punch Drunk Love habe ich vor kurzem erst probiert, habe ich ausgemacht. Kam ich überhaupt nicht drauf auf den Vibe. Der Will Be Blood, Meisterwerk, definitiv. The Master, sehr, sehr gut, ein bisschen sperrig. Der Seidene Faden, sehr, sehr gut, bisschen sperrig.
Auch nie gesehen.
Licorice Pizza, sehr, sehr gut, bisschen sperrig. Das ist was man über diesen Mann sagen kann. Also, mal gucken. Also, das ist so mein Take erstmal zu ihm.
Ja, alles ein Speedberg in Nasen, sagt mal jetzt.
Ich hab also fast alle geguckt, außer seinen ersten kenne ich nicht, Last Exit Reno oder Hard Eight, den kenne ich nicht.
Nee, Entschuldigung.
Und, ich mag seine Filme meistens, aber ich verstehe, was du sagst, wenn du sagst, es ist ein bisschen sperrig. Ich mochte The Master sehr, sehr gerne. Tatsächlich, das ist so ähnlich hoch bei mir angesiedelt wie There Will Be Blood. Und dann kommt gleich Magnolia und dann kommt der Rest so ein bisschen. Aber Müsste man vielleicht, also Boogie Nights ist geil. Boogie Nights ist auch geil, ja, ja. Er hat schon eine ganz, ziemlich gute Quote für das bisschen, was er rausgepupst hat, hat er eine sehr gute Quote, muss man schon sagen.
Ja.
Okay, Sandro wollte, dass das hier ein Speedberg ist. Ich mach's kurz, ich habe keinen anderen Film gesehen.
Das ist wieder so ein typischer Steven, aber alle peitschen in One Battle After Another zu gehen. Ja, das ist so geil. Ja, fand ich gut. Hast du, dann machen wir es mal anders, das öffnet ja dann die Tür. Hast du denn nach One Battle After Another Bock, noch andere Filme von ihm zu sehen?
Ja, durchaus. Es ist auch nicht so, dass ich die aktiv gemieden habe, aber tatsächlich haben mich auch selten die Filme direkt angesprochen. Es ist irgendwie so, ja, die schweben bei mir irgendwie immer in so einem Limbo, wie das viele sehr gute Filme tun. Und zwar, wenn ich sie mir anschaue, finde ich wahrscheinlich die meisten gut und kann auch nachvollziehen, warum er halt als großer Regisseur gefeiert wird, aber es kostet sehr viel Überwindung. Und hier war es einfach so, dass mich die Story abgeholt hat, die Schauspieler, und es hat sich dann halt einfach jetzt für uns hier ergeben, dass wir dass ich das dann halt einfach mal mache und damit einsteige und mal gucken. Vielleicht ergibt sich ja jetzt wirklich mal was da draus, aber ja, gerade so diese schweren Filme wie jetzt There Will Be Blood, ja, ihr sagt alle 10 von 10, aber es interessiert, also ich diese Schwere der Thematik und das interessiert mich auch einfach überhaupt gar nicht, die Thematik. Das macht es mir echt schwer, daran zu gehen.
Ich finde auch, als einziges ist wirklich Boogie Nights konsumierbar. So, weil der ist wirklich unterhaltsam, der ist gar nicht sperrig, der ist auch nicht mit 1000 doppelten Böden und irgendwelchen Weirdness-Kack und so, sondern der ist eigentlich wahnsinnig straight erzählt und einfach ein super Samstagabendfilm so.
Na, wobei Licorice Pizza ja auch eher so war.
Würde ich auch sagen.
Da hat mir sogar Handlung gefehlt bei dem, weil das war ja fast so ein Hangout-Mood-Film.
Ja, schon. Und aber das meine ich ja. Boogie Nights ist wirklich so ein Ding, wo du dran bleibst, wo du wirklich auch relativ vielen Leuten gefahrlos sagen kannst, hier, wenn du Samstagabend mal Bock hast, einen guten Film zu gucken, dann guck den. Hm. Das würde ich bei Licorice Pizza nicht machen.
Okay.
Der ist dann schon wieder zu speziell. Und Boogie Nights ist einfach so ein Mainstream-Ding. So ein cooles, schnelles, coole Story, coole Schauspieler, bisschen Humor drin, fetzt.
Wenn dich die Leute fragen würden, würdest du da jetzt für Freitagabend One Battle After Another empfehlen können? Weil du warst ja an einem Freitagabend.
Ja, das stimmt. Nee, der ist auch sperrig, finde ich. Seine ganz eigene Art und Weise.
Also ich finde auch, das ist jetzt kein, oder anders ausgedrückt, der Film, der wird ja schon richtig gehypt und ich glaube, es gehen jetzt viele Mainstream-Gänger, Kinogänger rein, die dann von dem Film vor den Kopf gestoßen werden. Also die nicht so wirklich drauf klarkommen, was da passiert. Das glaube ich schon. Also
ja.
Was passiert denn da? Das ist für mich so der große Knackpunkt des Films, den überhaupt
nicht. Naja, man kann es kurz und lang ausdrücken.
Mach mal kurz. Mach mal
Mittel. Ich versuch's erstmal mit der kurzen Variante.
Okay.
Kurze Variante ist, es gibt eine Untergrundbewegung, die heißt French 75. Da gehören unter anderem Leonardo DiCaprio und Tatiana Taylor dazu. Die sind so ein bisschen die Flaggschiffe, die so diese ganzen Aktionen, Anschläge, was auch immer, was da geplant wird von dieser Terrororganisation, gemacht wird, da sind die mit dabei. Er ist Bombenleger, sie ist so ein bisschen die alles zusammenhält und es kommt der Tag, an dem sie geschnappt wird und vor die Wahl gestellt wird und sie verrät die Gruppe und verrät ganz viele Identitäten und wie man an Mitglieder rankommt und er kauft sich damit das Zeugenschutzprogramm, aus dem sie dann auch flieht. Und Leonardo DiCaprio schafft es, mit deren gemeinsamen Kind abzuhauen und unterzutauchen. Und 16 Jahre später holt sie die Vergangenheit ein, weil es neue Hinweise gab, wieder einer gefasst wurde und dann ihre Identität auffliegt. Und dann gucken wir ihm dabei zu, wie er mit seiner Tochter versucht, wieder unterzutauchen und zu fliehen.
Finde ich, hast du richtig gut gemacht. Man könnte vielleicht einfach, um das noch ein kleines bisschen anzureichern, die auch schon Lockjaw, also Sean Penns Figur, Colonel Stephen Lockjaw, noch mit ergänzen. Der taucht ja schon direkt am Anfang des Films auf und wird so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt deren Schicksale auch, weil er im Prinzip ab der ersten Filmminute als Antagonist gezeichnet wird, der dann auch eine persönliche Agenda gegen Leonardo DiCaprio und davor natürlich schon Tiana Taylor fährt und dann auch irgendwann auf die Tochter es abgesehen hat. Warum auch immer, das erklärt er dann in der Film. Und das ist so ein bisschen dann auch eine Verfolgungsjagd am Ende des Tages, wenn man es runterbricht, oder?
Genau, ja. Das ist die Kurzform des Films und das Ganze wird aber hier wirklich in einem, wie gesagt, fast 3-Stunden-Film mit einer wahnsinnig weirden Geschichte verknüpft, wo einfach ganz viele Ausschläger sind in alle möglichen Richtungen. Du lernst Figuren kennen, die irgendwelche crazy Sachen machen. Auch auf der Flucht von Leonardo trifft er verschiedene Menschen, die entweder mal Teil dieser Untergrundbewegung waren oder zumindest Sympathisanten dessen sind. Und das bringt allerhand crazy Dinge hervor, weil dieser Film auch mit vielen Zufällen spielt, die eben während dieser Handlung so passieren. Figuren treffen sich, die sich gar nicht treffen dürften. Figuren verpassen sich, die sich eigentlich finden wollten. Und das Ganze spielt mit diesen Erwartungen auch hin und her immer wieder. Und das führt zu allerhand auch Bodycount-Sachen in diesem Film. Also da geht's auch gut immer mal zur Sache. Und die eine große Frage, die man sich hier so ein bisschen stellen kann, ist, das ist so auch ein bisschen Kritik jetzt von mir an dem Film, was will der Film eigentlich erzählen? Will der Film von dem politischen Kampf dieser Gruppe erzählen? Oder will der Film eine ganz persönliche Geschichte dieser Figuren erzählen? Und ich finde, der kann sich nicht ganz dessen entscheiden, weil der Film fängt unglaublich politisch an. Da geht's nämlich um diese Gruppe und um, wir fangen mit einer Szene an, wo diese Gruppe ein Migrantenlager sozusagen befreit und die Militärkräfte, die dort sind, halt knebelt, fesselt und unterdrückt. Und dann sehen wir noch die ganzen anderen Anschläge bis hin zu Bombenanschlägen und sowas, die diese Gruppe macht in ihrem politischen Kampf, wie sie wichtige Funktionäre in der Politik halt erpressen, irgendwas fordern wollen, dass irgendwelche Gesetze geändert werden und so weiter und so fort. Also wir sehen ganz viel von diesem Kampf. Das ist so, würde ich sagen, die ersten 20 bis 30 Minuten ist nur das. Und da ist ein unglaublicher Fokus drauf. Und dann, nachdem alle geflohen sind und untergetaucht sind und dann halt wir 16 Jahre in die Zukunft springen, geht's eigentlich um diesen ganzen politischen Kampf gar nicht mehr so
wirklich. Dann wird's ein Coen-Brüder-Film.
Ja, genau. Also und das ist so ein bisschen, weird einfach, weil dann hätte ich es mir gewünscht, dass man das am Anfang ein bisschen weglässt, weil es wirkt so, als wäre dem Film das unglaublich wichtig und dann verblasst das total.
Also sehe ich auch so. Der Fairness halber muss ich sagen, die 3 Stunden, fast 3 Stunden haben wir nicht gemerkt, weil es passiert halt am laufenden Meter irgendwas. Ich will nicht rumunken, aber es hört sich bei mir so an, dass das bei euch auch so ist. Also das ist kein Meisterwerk. Das wird jetzt verkauft als Meisterwerk, Instant Classic, einer der besten amerikanischen Filme der letzten 20, 30 Jahre. Das sehe ich nicht. Also und schon gar nicht in der Riga der Filme, die Paul Thomas Anderson vorher gemacht hat. Der hier kann sich eben nicht messen mit, selbst mit einem Magnolia nicht oder sowas. Will er auch gar nicht, weil der will ja hier was anderes erzählen. Der will, ich bin da auch bei dir, Berg, ich weiß es auch nicht so ganz genau, will der mir vieles Drastische erklären, was passiert ist, passieren könnte. Ist das eine Mischung aus Amerika heute und halt eben aus den revolutionären 60er Jahren, was da alles in einen Topf geworfen wurde? Das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Positiv, um mal dabei zu bleiben, ist erstmal, man merkt, dass der Bock hat, diesen Film zu machen. Der sieht geil aus. Für mich das Highlight des Films ist Benicio del Toro.
Es war so klar, dass du das sagst.
Wirklich, also, und das ist halt so, jeder andere verblasst an diesem charismatischen Sensei. Es ist brillant, was er da macht. Und ich lieb den so sehr dafür. Verkackt hat's für mich DiCaprio. Das ist wahrscheinlich der Rolle geschuldet. Der wird nachher so slapstick und tollpatschig. Ich nehme dem das nicht ab. Ich finde auch, also Sean Penn macht einen guten Job, wobei man sich auch da an der einen oder anderen Stelle fragen muss, musst du das jetzt so über karikatieren? dass der, weißt du, der spuckt auf seinen Kamm, macht sich die Haare, um in diesem bescheuerten Nazi-Club da reinzukommen. Also es ist alles, das ist der
Christmas
weirde Teil.
Adventures.
Ja, das ist der weirde Teil. Und das ist das, was du gerade sagtest, Sandro, mit dem, das ist der Teil des Coen-Films. So waren die Coen-Brüder früher, die machen das ja nicht mehr. Deswegen braucht es vielleicht jetzt den PTA, dass er das macht. Was ich ihm noch zugute halten möchte, ist, die Autoverfolgungsjagd hat wirklich viel Spaß gemacht. Die Art, wie er das gefilmt hat, wie sich drei Autos auf diesem riesigen Highway da im Nichts verfolgen, ist sehr, sehr geil. Hat mich an große Verfolgungsjagd-Szenen, wir hatten da mal ein Special zugemacht, erinnert. Ich habe mich da gleich an Bullet erinnert gefühlt und sowas. Wirklich, wirklich toll. Die Kameraführung toll. Ich sage noch eine Sache, die mir tierisch auf den Sack ging, war die Musik von Johnny Greenwood. Ich weiß, die lieben sich, die beiden. Er macht immer die Musik und er ist auch mal zurecht für einen Oscar vorgeschlagen worden, aber hier ging sie mir auf den Sack. Das Klavierklimper hat für mich nicht zum Film gepasst. Die anderen Musikstücke schon eher. Mir ist das wichtig, weiß jemand wie Berg ist das Wurst, aber mich nervt es dann halt, weil es für mich dann irgendwie die Stimmung ein bisschen platt macht. Und dann, jetzt höre ich gleich auf, das junge Mädchen, das ich vorher nicht kannte, hat sie geil gemacht.
Ja, war ja auch ihr Leinwanddebüt. Ja. Sie heißt
Tiana Taylor.
Nee. Ja, war ja.
Ah, nee, Quatsch, das ist die Mutter.
Chase Infinity.
Was für ein geiler Name auch. Die habe ich vorher die haben wir vorher aber alle gesehen, aus Mangel an Beweisen, war sie ja die Tochter von Jack Gyllenhaal.
Genau. Aber nein, keineswegs, mir ist das nicht Wurst, denn es ist mir auch negativ in diesem Film aufgefallen, dass mir die Musik richtig auf den Nerv geht.
Ja.
Das habe ich hier auf jeden Fall stehen als einen Punkt, dass ich mal was zu Filmmusik sage. Und ich finde, ehrlich gesagt, macht PTA beides gut. Ich finde, das, was er politisch anfängt in diesem Film, ist zwar wahnsinnig fordernd, weil du da auch so völlig krass reingeschmissen wirst, aber ich fand's stark, weil es auch alle Sachen sind merklich irgendwie in der Vergangenheit, haben aber alle Bezüge zur heutigen Politik. Also ich fand das wirklich stark. Aber es passt halt gar nicht zu dieser Hälfte, in der halt Leonardo DiCaprio wieder Dude durch den Film stolpert. So. Und das passt irgendwie nicht zusammen. Ich fand auch die zweite Hälfte, wo es alles so ein bisschen Slapstick ist, fand ich total gut. Also ich mochte den Humor. Mir hat das auch Spaß gemacht. Und ich war auch ehrlich gesagt sehr positiv überrascht, dass ich endlich mal was anderes von DiCaprio sehe. Weil das ist ja ein Mann, der macht immer das Gleiche. Dann war ich irgendwann mal auch sehr gelangweilt. Dann kam Wolf of Wall Street, wo er mal echt was Neues gemacht hat. Dann kam Revenant, wo er auch was ganz anderes gebracht hat. Und dann versank das wieder so ein bisschen in dem, was wir so kennen. Und das war, fand ich, mal wieder eine neue Facette. Naja, dass er eben mal nicht der souveräne Typ ist, sondern einfach so ein bisschen ein halbtrottlicher Typ, der da durch die Szenerie stolpert.
Eigentlich hat er das schon des Öfteren mal gemacht, weil im Prinzip ist das hier ein Rick Dalton, der nicht Schauspieler wurde, so ein bisschen, sondern Attentäter. So ein bisschen, also ne, die Szene im Wohnwagen. Oder auch, ich finde, bei Don't Look Up hat er ja auch so einen Loser gespielt. Den Film, der wird ja manchmal ein bisschen vergessen. Ich muss dazu ergänzend sagen, ich sehe den Punkt auch, finde das aber einen Vorteil irgendwie auch, weil man hat, also, oder anders gesagt, ich habe so das Gefühl, seitdem er seinen Oscar endlich hat, nimmt er sich auch in den Rollen gern mal zurück. Das war in Killers of the Flower Moon ja auch schon so. Der lässt dann lieber die anderen neben ihm so ein bisschen glänzen. Und da gibt's ja jede Menge im Film. Also sind ja alles geile Schauspieler. Und die Leute gehen aber trotzdem wegen ihm ins Kino. Also als Identifikationsfigur macht er schon trotzdem viel her. Ich muss auch sagen, tatsächlich, im Kino wurde viel gelacht. Mehr als bei Die nackte Kanone, traurigerweise. und das ist halt bei so einer Art Film, aber ich verstehe halt natürlich auch, wie du das dann schon sagst, Berg, dass da so ein unrundes, großes Ganzes draus wird. Weil was ist der Film am Ende des Tages? Ich habe das dann für mich irgendwie so erklärt, also für mich ist die Zeit auch verpufft. Also für mich war das ein Zweistünder maximal. War total überrascht, als plötzlich ich gemerkt habe, okay, das ist jetzt hier wahrscheinlich schon das Ende langsam, diese Szenerie. Nonnen und Co., ne? Mo mag ja Nonnen. Auf jeden Fall, ich habe mir das dann so erklärt, dass der Film sehr meisterhaft gemacht ist. Das ist vielleicht kein Meisterwerk, aber er ist meisterhaft inszeniert. Ich finde, der ist wirklich richtig gut gemacht. Die erste Szene mit der Brücke, die hat schon Kamerafahrten drin. Ich war sofort gefesselt. Das ist so ein bisschen, vielleicht reden wir dann auch mal irgendwann drüber, wie Heat. Der geht los und du bist sofort an the edge of your seat. So, ne? Das hat der Film hier, finde ich, auch. Und das zieht der durch. Also alle Gewerke dieses Films sind einfach handwerklich brillant gemacht. Die Musik kann man auch drüber streiten. Mir hat das tatsächlich aber ein bisschen was gegeben, weil das diesen Drive, also dieses Aufrechterhalten hat, dieser Beat die ganze Zeit. Ich glaube, hättest du elektronische Musik genommen oder sowas Wildes wie bei Birdman, dann hätte das nicht funktioniert. Hier weißt du jedes Mal, wenn dieses Klavier losgeht, okay, alles klar, die Tension wird angezogen. Fand ich gut. Also insgesamt muss ich sagen, der Film hat mich auch nicht emotional berührt so richtig, aber ich habe es halt genossen, den zu sehen, weil der einfach so flawless inszeniert ist.
Ja, also da ich finde, der ist eben nicht so gut gedreht wie zum Beispiel Phantom Thread, weil du damit kleinerer Fläche viel mehr machen musst und von der Charakterstudie, was die Leute da so sind. Mir reicht das nicht, was ich da, also die Frau oder Freundin von DiCaprio, das hätte auch ein Fruchtgummi sein können. Das spielt überhaupt keine Rolle. Ich finde, die hat nicht gut geschauspielert. Die hat der Rolle nichts gegeben. Die hatte auch keine Tiefe. Und die war mir auch Wurst. Also die hätte auch direkt vom Bus überfahren werden können. Wäre auch okay. Dass sie im Zeugenschutzprogramm und das und so, das war mir dann alles schon viel zu viel. Die hätte mal lieber bei einer dieser Bomben dann hochgehen sollen. Er selber mochte ich auch nicht so und die, naja, also generell so die Charakterstudien sind eben nicht so wie zum Beispiel bei The Master, wo du das natürlich auch anders brauchst. Ist auch unfair, die zu vergleichen. Ich glaube, PTA wollte hier einen Coen-Film machen. Der wollte was Leichteres, so ein bisschen so eine Mischung aus eben Boogie Nights und Licorice Pizza, wo das Thema jetzt nicht allzu groß ist, aber noch genug Saft drin hat, dass man sagen kann, oh, guck mal, das geht jetzt aber auch gegen Trump in irgendeiner Form, hier links oder rechts oder sowas. Aber das hat halt einfach nicht die Gravitas von einem There Will Be Blood. Also, ne, wenn du jetzt sagst, wir alle gemeinsam, wir vier machen jetzt ein PTA-Rückschau, weil wir richtig mitreden wollen oder sowas, dann wäre das aktuell der, den ich am wenigsten jetzt wiedersehen will. Der hat also, ich habe auch vieles davon tatsächlich, bis auf so ein paar Szenen, die mir wirklich im Gedächtnis geblieben sind, habe ich vieles wieder vergessen. Anders bei, ich habe so ein, zwei Filme jetzt vor kurzem gesehen, auch Berg und ich haben ja vor kurzem erst Man in the Basement besprochen und sowas. Und der bei mir ist zum Beispiel noch viel, viel präsenter, weil der so viele Fragen aufwirft, wo ich auch Bock habe, mich mit auseinanderzusetzen. Und es gibt hier keinen Charakter, bei dem ich Bock habe, mich mit dem weiter auseinanderzusetzen. Und auch keine Erzählgeschichte. Also weder mit dem Weihnachtsclub, noch um die Person selber, quasi ihn und seine Tochter oder sowas. Das war ein Film, der ist gut, der kriegt von mir auf jeden Fall eine 7/10, aber der ist halt eben nicht mehr als das. Steven ist ein bisschen ruhig. Und dafür, dass er uns alle ins Kino gescheucht hat, mit einer Peitsche und Strom, ist mir das zu ruhig.
Ich habe euch ins Kino geprügelt. Wohl kaum. War wohl eher umgekehrt, ja. Ich meine, immerhin habe ich ja gar keine Berührungspunkte mit dem Dude hier. Oh Gott, das wurde schon so viel gesagt, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also erstmal, ich fand den Film insgesamt verdammt gut. Ich finde auch, desto mehr Abstand ich zu ihm habe, dass der noch sogar ein bisschen besser geworden ist, weil ich danach halt auch so ein bisschen verwirrt war, ob des Films, den ich dort gerade gesehen habe, halt auch nicht so ganz genau einschätzen wusste, was war das jetzt eigentlich? Also da stimme ich euch zu, also der kann sich da nicht so ganz entscheiden. Ich finde halt, dieses Setup, dieses Politische ist halt der Startpunkt und es switcht dann halt über in die persönliche Story und das ist dann auch der Kern des Films. Und ich finde, so wie er es gemacht hat, hat mich das auf jeden Fall mitgenommen und hat mich jetzt auch nicht großartig vor den Kopf gestoßen. Das hat für mich eigentlich ziemlich gut funktioniert. Ich fand auch die schauspielerischen Leistungen eigentlich allesamt hervorragend. Ich muss auch Mo zustimmen, dass Benicio del Toro mit seiner trockenen Art,
vielleicht der immer eins, alles... Vielleicht eins, zwei Bierchen?
Ja, das ist geil. Wirklich.
Also für Del Toro gucke ich den nochmal. Nur für die Del Toro-Szenen. Weil, und ich habe so an dich gedacht, Steven. Ich habe so gesagt, das muss er lieben. Er ist in dem Dojo-Fieber. Er steht immer noch auf Karate-Kit und so. Und dann kommt der hier und zieht sowas durch.
Na, vor allem überleg, ganz sorry, dass ich reingrätsche, Steven, aber allein dieser Film lässt sich so gut beschreiben. Du hast auf der einen Seite Benicio Del Toro und Leonardo DiCaprio im Auto und er sagt, spring raus, so wie Tom Cruise. Sei mal ein bisschen mutig. Und auf der anderen Seite hast du eine ziemlich brachiale, spannende Szene mit diesem mexikanischen Kopfgeldjäger und Chase Infinity, die für sich genommen total spannend eigentlich ist und total düster inszeniert. Und PTA schert sich immer einen Scheiß drum und ballert dich mit beiden Informationen gleichzeitig zu, so weißt du. Es war nicht komplett deckungsgleich, aber so, das passierte ungefähr zur gleichen Zeit in dem Film. Und da merkst du erstmal, was der für. Das sind ja schon alleine zwei unterschiedliche Genres, so, ne? Steven, aber du wolltest noch ein paar positive Sachen hervorheben. Tut mir leid, ich hatte dich aufgrund Benicio del Toro Hypes unterbrechen müssen.
Ja, alles gut. Ich will nur noch dazu anfügen, warum. Also der ist halt einfach in jeder Situation einfach cool geblieben, ja, ist nie in Panik verfallen und er wurde halt auch immer mit Sensei Sergio angesprochen. Fand ich auch einfach super. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich fand die Darstellung von Sean Penns Charakter Lockjaw zum Wegschmeißen. Also ich fand das cool, dass er so drüber war. Das bringt halt einfach auch nochmal, oder ja, das macht den Film und auch die Rolle an sich nochmal einfach etwas besonderer und das sticht nochmal ein bisschen mehr hervor. Also ich fand das total cool, dass er so drüber war. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und auch dieses Schusselige von Leonardo DiCaprio, da konnte ich allen was abgewinnen. Also ich fand wirklich, dass das für mich im Ganzen ziemlich gut funktioniert hat. Bei der Musik.
Wenn sie irgendwann mal einen Team America-Film machen, sollten sie auf jeden Fall Sean Penn casten.
Also wirklich. Also wie der sich immer bewegt hat, ne? Als wenn er drei Stöcke im Arsch gehabt hat. Also wirklich absolut herausragend. Und sein Mimenspiel auch eigentlich schon ein bisschen zu viel, aber dadurch genau richtig. Also, wie gesagt, super cool. Bei der Musik, da stehe ich irgendwie so zwischen euch, weil irgendwann dachte ich auch so, boah, es ist schon echt ein bisschen too much. Auf der anderen Seite fand ich es auch ganz cool und irgendwann dachte ich eigentlich, könnte der Film auch Free Jazz The Movie heißen, weil es ist ja wirklich nur völlig abstraktes Klaviergeklimper, das versucht irgendwie den Moment zu untermalen. Und insgesamt hat mir das schon gefallen und ist halt auch besonders. Also siehst du halt auch nicht in jedem dahergelaufenen Blockbuster. Und für einen Film, der zwischen 130 und 170 Millionen gekostet hat, da kann man halt auch mal das Label Blockbuster drauf klatschen.
Da haben wir noch nicht angesprochen, aber können wir sagen, ich weiß nicht genau, warum so viel Geld da reingeflossen ist. Also sind die alle so teuer? Ist das der Grund?
Ich glaube, es gibt nicht einen CGI-Effekt in dem Film. Das muss man halt auch mal lobend hervorheben. Also es ist jetzt nicht die krasseste Action aller Zeiten, aber es sind schon gut inszenierte Kamerafahrten, riesengroße Sets auch, ne, teilweise. Weiß ich nicht. Also
es sind teilweise ja auch für kleine Szenen, die wenige Sekunden nur gehen, schon ganz schön große Setups.
Ja.
Einfach. Ja. Ortswechsel, Kostüme, auch Explosionen oder irgendwelche anderen Geschichten, also da und auch viele Komparsen, gerade auch bei diesen Befreiungsszenen für die Migrationsbefreiung da.
Halt, als Leonardo DiCaprio dieses Haus runtergefallen ist und getasert wurde, ich musste so, also da hat wirklich das Kino so laut gelacht auch.
Ja, weil es völlig unerwartet auch ist.
Ja, und vor allem, wie er ihn da angerufen hat. Und Benicio del Toro so ruhig geblieben ist. Ey, die haben deinen Typen getasert. Und dann, wie er noch sagt, was ist mit meiner Waffe? Ja, ach, die habe ich noch, alles klar. Super.
Und vor allem war das ja dann auch die Schlussszene von einer größeren Szene, die absolut genial war. Also, wie das inszenatorisch eingefangen wurde. Alter Schwede. Also da hat er wirklich mal den Bizeps einmal angespannt, der gute PTA. Also wirklich hervorragend.
Aber dann muss ich auch wirklich sagen, also es gibt einen Moment, an dem der Schlusspunkt hätte fallen müssen und dann wäre der Film vielleicht bei mir sogar höher im Rating gelandet. Die letzten 15 bis 20 Minuten machen diesen Film schlechter. Du musst nach dem Climax der Verfolgungsjagd nichts mehr haben. Du musst nicht sehen, dass Leonardo und seine Tochter sich näher kommen. Es braucht nicht die Stimme aus dem Off der Mutter, die wir schon lange vergessen haben, weil sie keine Rolle spielt. Die hat so viel Performance gemacht wie eine eingelegte Gurke. Und auch was mit Lockjaw, also die letzten 20 Minuten Cut, weil danach, und dann kannst du nämlich auch weggehen mit deiner eigenen, und du kannst dir noch deine eigene Meinung machen, weil warum sehen wir dann den Rest noch? Den braucht es überhaupt nicht, sondern das positioniert den Film dann und lässt überhaupt nichts mehr übrig zum sich fragen, was wird aus denen? Gibt's hier, zack, da hast du, hier ist die Erklärung, das wird aus
denen. Ist ja auch sogar ein bisschen fragwürdig, ne? Da hast du schon recht, für die Entscheidung, die letztendlich dann auch getroffen wird von unserem eigentlichen Protagonisten. Am Ende des Films ist das ja einmal so das Hufeisen. Ja. Ne? Das stimmt schon. Da gebe ich dir recht. Auf der anderen Seite ist es natürlich, hat er sich dann natürlich auch nicht nehmen lassen, einen Kommentar mitzugeben. Wahrscheinlich wird er deswegen auch so gefeiert. Ich würde auf jeden Fall trotzdem sagen, dass der Film das Zeug zu einem Kultfilm hat. Weil er einfach so outstanding ist und so speziell. Ich habe auch überhaupt, das ist, wie eingangs ich ja dich auch gefragt hatte, Bert, wen kannst du den Film empfehlen? Ich habe keine Ahnung. Ich wüsste nicht, ob ich den meinen Eltern empfehlen könnte. Also du musst irgendwie, habe ich das Gefühl, Cineast sein. Auf der anderen Seite waren auch viele Leute im Kino, wo ich gedacht habe, ja, die wollten halt einen Actionfilm mit Leo gucken, die sich köstlich amüsiert haben, hatte ich das Gefühl. Ich habe keine Ahnung. Also dieser Film ist so speziell. Der ist kein Genre, der ist halt einfach einzigartig. Ich glaube, deswegen wird er bestimmt auch irgendwie in 20 Jahren noch diskutiert werden.
Ich finde allein schon, du hast ja vorhin gesagt, so man wird sofort in den Film reingesogen, so diese erste Szene, wie die eingefangen ist, und ist auch total spannend. Und dann kommt halt dieses erste Aufeinandertreffen von Perfidia mit Lockjaw, und das ist so eine absurde Szene, also wo ich echt so dachte, das muss doch jetzt 90% der Leute hier vollkommen vor den Kopf stoßen, was das für eine Ausmaße da annimmt. Also ich fand das super weird. Da dachte ich so, das ist doch eine ganz komische Szene, aber dadurch ist er halt auch hängen geblieben, und auch das wird den Film wieder etwas besonderer und etwas kultiger machen.
Ja. Also wir haben auf jeden Fall gemerkt, wir haben schon sehr ähnliche Meinungen so insgesamt und sind uns sehr einig, dass das einfach auch ein wild zusammengeklebter Film irgendwie ist, der also aus ganz vielen Facetten besteht, ganz unterschiedliche Genres bedient und dadurch halt auch ganz schwer einordnenbar ist, wer das jetzt gut findet oder nicht. Und ich möchte nochmal ganz kurz auf Sandros Zug aufspringen. Ich finde eben auch, dass Regie, Inszenierung, Optik, Kamera, dass das alles eine 10 von 10 in dem Film ist. Das ist großartig. Ich finde es auch fantastisch, wie der inszeniert ist. Und das Gefühl, was ich hatte, nachdem ich aus dem Kino raus bin, das allererste war, als ich kurz durchgegangen bin, was passiert ist, dachte ich mir, ja okay, das ist, wenn man weiß, wie Regie geht. Weil diese weirde Story mit diesen Versatzstücken, mit diesen teilweise Kombinationen aus lächerlichen, lustigen Storylines bis hin zu bierernsten, richtig gesellschaftsrelevanten politischen Themen. Und das so komisch zusammengemixt, wie wir es hier sehen, in so vielen verschiedenen Settings, das musst du erstmal hinkriegen. Das zusammenzuhalten und trotzdem irgendwie so rüberzubringen, dass nichts davon irgendwie derbe lächerlich ist oder völlig aus dem Rahmen fällt, sondern das passt schon alles zu diesem Film, auch wenn es sich nicht richtig einig ist, wo es hin will. Aber ich finde, der wirkt nicht wie so zusammengeschustert, sondern das ist schon irgendwie eine Vision, die ich irgendwie merken konnte. Und das finde ich an dem Film sehr, sehr gut. Es hat mir gefallen, ich hatte Spaß und ich war auch nicht enttäuscht. Ich hatte zwar natürlich astronomische Erwartungen, einfach weil die geschürt worden ist, weil natürlich, wie gesagt, überall der so besprochen wird, als wäre es das absolute Meisterwerk. Aber er ist das nicht, aber das war jetzt nicht so schlimm, dass ich wahnsinnig enttäuscht war. Also ich hatte eine gute Zeit und habe das Gefühl gehabt, einen tollen Film gesehen zu haben.
Ja, vielleicht kann man hier noch als Fun Fact erwähnen, ihr habt es vielleicht auch mitbekommen oder schon mal irgendwo gehört, als ihr euch über den Film belesen habt. Paul Thomas Anderson, ich habe immer Angst, dass ich Paul W.S. Anderson sage, hat ja auch Giovanni Ribisi gedankt für den Film. Wisst ihr warum?
Mhm. Ja, Ja. Weil Giovanni Ribisi einer der wenigen ist, der VistaVision-Filme restauriert und Kameras restauriert.
Generell alte Kameras, deswegen hatte er ja auch die Kamera bei Strange Darling gemacht. Da hatten wir uns, glaube ich, schon kurz drüber unterhalten. Ich weiß nicht, ob es im Cast war oder so nebenher. Und ohne ihn hätte er dieses 35mm VistaVision-Format, was das letzte Mal, glaube ich, vor über 60 Jahren, also irgendwie in den 50ern war das halt das gängige Format, dass der erste Film, der wieder so gedreht wurde, und mir ist das auch gleich aufgefallen, dass der so ein IMAX-Format hat. Das ist wohl auch gut adaptierbar auf IMAX. Und fand ich auf jeden Fall interessant. Also das ist halt so dieses kleine bisschen Nerd, was da noch mit drin steckt bei PTA. Ja, why not so, ne? Ich find's aber nur lustig, dass es so, es klingt so, als gibt's nur so einen Vollnerd im Kamerabereich, der diese Kamera wieder in Gang kriegen konnte. Und das, was Christopher Nolan quasi im IMAX mit neuen Sachen macht, also immer was Neues weiterentwickeln, ist jetzt bei PTA war so, ja, ich gehe jetzt zurück und mache etwas, was seit 60 Jahren schon nicht mehr gefilmt wurde. Aber ja, wer hat, der kann, vielleicht war der Film auch deswegen so teuer.
Ja, das kann sein. Deswegen wird er wahrscheinlich eher sein Geld, was das angeht, auch nicht einspielen. Denn VistaVision ist selbst in den Staaten ein Format, das du nur in irgendeine Handvoll Kinos da gucken kannst. 30 oder irgendwie sowas. In Deutschland wüsste ich gar nicht. Ich glaube, da gibt's wirklich nur die IMAX-Variante dann als ähnlichstes. Mhm. Und selbst IMAXe nehmen ja auch nicht zu, sondern ab in Deutschland. Also insofern muss man sehen.
Ja, gucken wir mal.
Gut.
Haben wir noch was? Oder ist jetzt der Speed alle hier?
Speed ist durch. Wir haben hier unter 40 Minuten geschafft. Das ist dann mal so halbwegs, dass man sagen kann, ja, war ein Speedberg. Komm.
Spielt es einfach als auf doppelter Geschwindigkeit ab, dann passt das schon.
Da will ich aber nicht Bergs Intro hören.
Genau. Wir haben auch nicht gespoilert, ne, muss man dazu sagen. Also es gibt natürlich schon hier noch hier und da noch ein paar, bisschen was zu entdecken in dem Film. Ich finde, der braucht das auch gar nicht. Von daher, ich würde nur noch mal ganz kurz vielleicht wissen wollen zum Abschluss, würdet ihr mir dazu stimmen, dass das ein Film ist, der die Zeit überdauern wird? Jetzt mal auch unabhängig von seinem, wie ihr den persönlich fandet?
Nee, glaube ich nicht.
Mhm. Ich auch nicht.
Ich bin da ein bisschen optimistischer.
Ich wüsste auch nicht, wie ich so gedanklich an sowas rangehen soll. Also wenn ich einen Film gucke und der haut mich weg, heißt das dann noch lange nicht, dass der so die Zeit überdauert oder in ein Filmarchiv kommt, wo es dann heißt, das sind jetzt die besten amerikanischen Filme der letzten 50 Jahre. Und da sehe ich den halt nicht.
Also nee, ich meinte, ist das ein Film, der, weiß ich, manchmal, ihr kennt doch wahrscheinlich trotzdem das Gefühl, du siehst so einen Film, wo das heißt, er ist Kult, ihr feiert das nicht mega ab, aber ihr versteht, warum. Und das meine ich eigentlich so damit.
Nee. Kann ich mir hier nicht vorstellen. Also was über die Verfolgungsjagd am Ende des Films wird man sicherlich auch in speziellen Fällen auch noch reden. Auch in 10 Jahren noch, glaube ich. Weil das schon sehr, sehr ikonisch ist und lehnt sich ja selbst seinerseits schon an ikonische Sachen an. Also ich glaube, das ist schon sehr hervorstechend. Aber sonst ist der Film einfach auch nicht für sich ikonisch genug, weil der einfach auch nichts... Du brauchst ja schon eine Viertelstunde, um zu erklären, wenn du über den Film redest, was das für ein Film ist. Weil der nicht einfach zu erklären ist. Der ist einfach zu wirr. Wenn du jemanden den Film pitchst, der den nicht gesehen hat, dann fängst du erstmal an zu erklären, ja, und dann im Film ging es darum und dann
war es. Ist ja jeder Tarantino auch. Also, wenn du es so nimmst, erklär jemanden, der nicht into the game ist, was geht's in Pulp Fiction. So, und ich glaube schon, dass so eine Figur wie Sean Penn, den wirst du auf Listen finden. Zukünftig kann ich mir gut vorstellen. Also ich bin einfach dafür, ich fand den auch manchmal ein bisschen zu schrullig, dass die Szene mit dem Haar, ich musste halt auch lachen, wo er sich dann kämmt. Aber es gibt halt auch so, wenn du weißt halt manchmal nicht, sollst du ein bisschen Schiss vor dem haben? Oder sollst du jetzt lachen? Und allein, dass du dich gerade fragst, was will er denn jetzt? Finde ich schon, dass das so ein bisschen... Ja, er wird ja vielerorts mit Hans Lander verglichen, finde ich nicht. Hans Lander war viel bedrohlicher und war immer der Schlauste im Raum. Der hier definitiv nicht.
Aber Hans Lander hatte nicht Oberarme wie Traktorreifen. Alter Schwede, mit 65 so eine Oberarme musste auch erstmal hinbekommen. Aber wahrscheinlich hat er ein bisschen nachgeholfen.
Aber auch da, ne, das war irgendwie eine coole Szene, wo sie ihn drauf angesprochen hat. So, warum hast du so ein enges T-Shirt an? Wie er darauf reagiert hat einfach. Das ist so unnötig für den Plot, aber irgendwie, es zeichnet die Figur so gut irgendwie. Naja gut, alles klar. Also werden wir sehen, dann reden wir einfach in ein paar Jahren noch mal.
Also wenn der wohl noch mit uns seine Zeit verbringen will.
Ja, müssen wir mal sehen. Wenn ich lieber am Zaun stehe und mit Steinen nach Kindern werfe, dann ist das vorbei mit dem Aufnehmen hier.
Dann stelle ich mich daneben. Kannst du auch von ausgehen.
Ja. Ich bin ja sowieso ein großer Freund davon, dass wir den Podcast draußen aufnehmen sollten. Dann kann man schön die Gesichter sehen der Leute und man hat ein bisschen mehr Atmo. Ich bin ja ein Freund von Atmo. Aber Jungs, wir wollten unter 40 Minuten bleiben.
Ja, na dann, würde ich sagen. Tschüss, ciao.
Goodbye.
Bleibt.
Spoilerfrei.
Wow.
Krass.
No. Das war auf jeden Fall stringenter als der Film.
Ohne Umschweife. Gut.